Herzlich willkommen bei den Feuilletönen. Für euch sitzt hinter dem Mikro Thorsten Martinsen. Und wer uns in letzter Zeit gehört hat, der weiß, dass ich im Moment gerade allein unterwegs bin. Wie lange dieser Zustand noch andauern wird, kann ich euch nicht sagen. Ich hoffe nicht mehr gar zu lange, damit wir sowohl verkostet als vor allem natürlich auch unser Open Mic Gedöns wieder zurückbekommen, was ich wahrscheinlich genauso vermisse wie ihr. Da ich aber nun alleine in dieser Sendung unterwegs bin, wäre es total schön, wenn ihr die Feuilletöne nicht nur deswegen, aber vielleicht auch ein bisschen deswegen besternen könntet, wo auch immer man das machen kann, oder kommentieren könntet, wo immer man das wieder machen kann. Also wo man das machen kann, weiß ich natürlich im Falle des Kommentierens ganz genau, nämlich bei Spotify, bei Mastodon, bei Blue Sky, auf unserer Homepage natürlich auch. Darüber würden wir uns sehr freuen. Das wäre super cool, wenn ihr das tun würdet. Und was auch super cool wäre, wäre teilen, wo ihr nur könnt und wie ihr nur könnt, und all euren Freunden und Hamstern und Meerschweinchen und weiß ich nicht wem nicht noch allen erzählen würde, dass es uns gibt. So, worum soll es heute gehen? Es soll gehen um eine Band namens Sleep Token und ein Album namens Even in Arcadia. Wir sind also ein bisschen, naja, also mehr oder weniger im Metal unterwegs. Und es soll gehen um Streichquartette. Und zwar in diesem Fall um Streichquartette von Felix Mendelssohn. Und da gibt es ein Album vom Goldmund-Quartett, die ein Album herausgebracht haben, was sie schlicht Mendelssohn genannt haben. Und auf diesem Album sind unter anderem das zweite und das sechste Streichquartett von Felix Mendelssohn zu hören. Um diese beiden Alben soll es also gehen, also mal wieder komplett unterschiedliche Dinge in dieser Sendung. Das ist ja auch das, was ihr von den Feuilletönen gewohnt seid und was ihr hoffentlich auch an uns so mögt. Ja, wir starten mit Metal und wir starten mit Even in Arcadia von Sleep Token. Sleep Token kommt tatsächlich aus England, also aus Großbritannien, wurde 2016 in London gegründet. Ihre Mitglieder bleiben durch das Tragen von Masken allerdings anonym. Die Band veröffentlichte im Jahre 2019 ihr erstes Album, das hieß Sundowning, gefolgt von This Place Will Become Your Tomb im Jahr 2021 und Take Me Back to Eden im Jahre 2023. Das vierte Album nun, Even in Arcadia, um das es in dieser Sendung auch gehen soll, erschien im Mai 2025, also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme in diesem Jahr. Das Album erregte deswegen vor allem erstmal Aufmerksamkeit, bevor es überhaupt irgendwie erschienen ist, weil sich Sleep Token einige drollige Sachen haben einfallen lassen. Unter anderem hat man einen Wettermann gewinnen können, und zwar in dem Fall bei WRAL in North Carolina. Der hat nämlich einfach mal Hinweise auf Veröffentlichungstermine dieses Albums und auch von Singles dieses Albums veröffentlicht im Rahmen der Wettervorhersage, was schon mal sehr drollig ist. Also mal ein ganz anderer Weg, ein Album unter die Menschen zu bekommen, beziehungsweise darauf aufmerksam zu machen, dass es demnächst eins geben wird. So, 2 Jahre nachdem sich Sleep Token mit Take Me Back to Eden gemeldet haben, was wir in dieser Sendung auch besprachen, ist die Band also nun mit Even in Arcadia zurück. Und man scheint sich, was die Veröffentlichung der Alben angeht, so ein bisschen auf so einen 2-Jahres-Rhythmus geeinigt zu haben, was ja auch nicht das Schlechteste ist. Also Regelmäßigkeit ist ja immer gut, ne? Regelmaß und so, wie bei uns in der Sendung auch. Und waren die ersten 3 Alben noch als Trilogie gedacht, so soll mit diesem Album eine neue Ära der Band beginnen. Das zeigt sich unter anderem am Artwork, auf das ich hier nicht näher eingehen kann und will, weil A, ist normalerweise Jenny dafür zuständig, und B, habe ich von solchen Sachen genauso viel Ahnung wie ein Hund vom Eierlegen, nämlich überhaupt keine, und deswegen sage ich dazu mal lieber nichts. Aber das Artwork soll das eben auch darstellen. Und auch lyrisch steht die Beziehung zum im Traum erscheinenden Gott Sleep nicht mehr im Vordergrund, der ja bei dem letzten Album, also bei dieser Trilogie, sehr wichtig war. Es fällt aber schnell auf, dass die Texte persönlicher und weniger abstrakt wirken als auf den bisherigen Alben. Was aber am hervorstechendsten ist, ist, dass die Band sich musikalisch weiterentwickelt hat. Und so wechseln sich auf diesem Album ruhige und sanfte Passagen mit heftigen und musikalischen Ausbrüchen ab. Und wichtig ist hier zu erwähnen, dass während des gesamten Albums nicht einmal Langeweile aufkommt. Das spricht für die Band und natürlich auch für das neue Konzept der Band. und dieses Albums. Und das reicht von der Stimme des Sängers über die komplexen, aber nicht überfordernden Kompositionen der Band bis hin zu diesen völlig unerwarteten Elementen, wie zum Beispiel ein Saxophon-Solo im Song Emergency. Und bevor jetzt wieder alle Angst bekommen, dass Sleep Token sich neuen Hörerschaften anbiedern, das machen sie tatsächlich nicht, denn leichte musikalische Kost ist das beileibe alles nicht. Und es war es nicht und das ist es auch in diesem Fall nicht. Es ist bei allem, was ich gerade sagte, ein Album, bei dem man mal wieder die Bereitschaft haben muss, sich Zeit zu nehmen. So ganz von allein kommt das Album nicht zu einem. Man muss sich schon ein Stück weit auf das Album einlassen und das alles auf sich wirken lassen. Wenn man das macht, dann wird man, wie so oft, wenn es so um solche Sachen geht, natürlich auch belohnt werden. Und wir predigen das alles seit Jahren. Man sollte sich schon auch ein bisschen Mühe geben mit dem ein oder anderen Album. Und das hier ist mal wieder so ein Album, bei dem man sich so ein bisschen mehr Mühe geben muss, wenn man nicht gerade Sleep Token Fan ist. Wenn man Sleep Token Fan ist, kann es natürlich auch sein, dass man sagt, oh, das ist mir alles zu ruhig und das ist ja alles ganz anders als früher. Kann sein. Lasst euch mal darauf ein, sowohl die Sleep Token Fans von früher, als auch die, die vielleicht jetzt neu dazukommen werden durch dieses Album. Es gibt tatsächlich eingängige Songs auf diesem Album, ja. Die gibt es. Heißt aber nicht, dass man sich jetzt irgendwie in den Mainstream bewegt oder so. Auf gar keinen Fall. Also gebt mal diesem Album eine Chance. Wie auch immer. Ich habe einen Anspieltipp für dieses Album und das ist in dem Fall Caramel. Der Song, finde ich jedenfalls, eignet sich am besten dazu, naja, zu erahnen, was auf diesem Album so insgesamt passiert. Also vielseitiger Gesang, musikalische Vielfalt. Und das kommt alles in diesem Song sehr zum Tragen. So, dass man sich so ein bisschen einen kleinen Eindruck verschaffen kann, was auf diesem Album so alles passiert. Das Album zeigt eine weite Spannbreite von Alternative bis hin zu gegrowlten Geballer, wenn man so will, und eben alles, was dazwischen liegt. Und es mag den einen oder anderen geben, denen das alles nicht stringent hart genug ist. Es mag andere geben, die sagen, oh, das ist mir alles viel zu viel, das ist mir doch wieder zu hart. Man wird nie alle zufriedenstellen können, aber ich finde es toll, dass diese Band sich weiterentwickelt hat und sie lassen dann eben auch mal Dinge hinter sich. In diesem Fall würde ich aber nicht davon sprechen, dass sie unbedingt Dinge hinter sich, allein hinter sich lassen, sondern ich würde davon sprechen, dass sie sich nach vorne entwickeln. Sie gehen in eine neue Richtung und ich bin sehr gespannt, wo das Ganze noch hinführen wird. Dieses Album ist im Jahre 2025 erschienen und deswegen will ich es natürlich auch bewerten auf unserer Skala von steht, läuft und rennt. Ja, dieses Album bekommt von mir auf jeden Fall alleine schon deswegen schnelles Läuft, ein sehr schnelles Läuft, muss ich dazu sagen, weil es einlädt, diese oder die Entwicklung dieser Band weiter zu verfolgen. Sie auf diesem Weg zu begleiten. Und das ist cool. Ich bin noch nicht ganz sicher, wo das Ganze hingeht. Und dieses Album ist vielleicht auch so ein bisschen dazwischen. Vielleicht weiß man noch nicht ganz genau, wo das Ganze hingeht. Vielleicht ist das ein bisschen zu sehr gemischt Warenladen, ohne dass dabei sowas ganz unheimlich Kohärentes dabei rauskommt. Mag sein. Aber ich möchte allen Menschen Mut zusprechen, sich auf dieses Album einzulassen, weil es lohnt sich. Und es ist am Ende des Tages sicherlich nicht das Album, was ich am Ende des Jahres bei meinen Top 5 drin habe, aber es ist auf jeden Fall ein unfassbar gutes Album und deswegen bekommt es von mir ein schnelles, sehr schnelles Läuft. Also, ich habe gehört, Even in Arcadia von der Band Sleep Token und es gab ein Läuft von mir. Ja. Und nun zu etwas ganz anderem. Wir kommen jetzt zu Felix Mendelssohn. Yay, endlich mal wieder, seit langer Zeit. Felix Mendelssohn, cool. Und zum Goldmund-Quartett. Das Goldmund-Quartett, fangen wir mal damit an, ist ein deutsches Streichquartett. Es besteht aus Florian Schötz an der Violine, aus Pinchas Art auch an der Violine, Christoph Wandori an der Viola und Raphael Pastore am Violoncello. Das Ganze wurde 2009 in München gegründet. Die vier Mitglieder kennen sich bereits seit Schulzeiten und gaben bereits als Abiturienten im Jahr 2010 ihr erstes großes gemeinsames Konzert, nämlich im Münchner Prinzregententheater. Der Name basiert auf Hermann Hesses Figur des Goldmund aus der Erzählung Narziss und Goldmund. Daher also der Name dieses Quartetts. Neben dem Studium an der Hochschule für Musik und Theater in München sowie bei Mitgliedern des Alban-Berg-Quartetts und des Artemis-Quartetts in Berlin erhielt das Quartett wichtige musikalische Impulse in Meisterkursen verschiedener großer Quartette, zum Beispiel das Hagen-Quartett und was weiß ich für mich noch alles. Und bei Leuten wie zum Beispiel auch Alfred Brendel. Kennt auch jeder, der sich mit klassischer Musik ein bisschen auskennt. Alles erste Adressen? Keine Frage, wenn es um Streichquartette geht, wenn es um klassische Musik geht. Und nun also ein neues Album, was schlicht Mendelssohn heißt. Man hat ja schon Schubert und alles Mögliche veröffentlicht und nun eben Quartette von Felix Mendelssohn. Ja, nun ist natürlich die Frage, wer ist Felix Mendelssohn? Nun, Felix Mendelssohn wurde tatsächlich 1809 in Hamburg geboren und starb dann 1847 in Leipzig. Daraus lässt sich schließen, der wurde nicht so furchtbar alt. War aber in der kurzen Zeit, in der er gelebt hat, ein unfassbar bedeutender Komponist, Pianist, Organist und Dirigent. Er war in allen Dingen, die er gemacht hat, meisterhaft. Er zählt wirklich zu den bedeutendsten Musikern der Romantik und setzte als Dirigent Maßstäbe, die das Dirigieren bis heute prägen. Und im Grunde genommen das Dirigieren definieren. Man muss das einfach so sagen. Man kann sagen, er hat Karajan erfunden oder Bernstein oder denkt euch irgendeinen Dirigenten von heute aus. Den hat er halt erfunden, sozusagen. Oder die. Ja? Erfreulicherweise gibt es ja mittlerweile auch viele Frauen, die dirigieren. Er war der Erste, der Fremdwerke dirigierte, zumindest einer der Ersten. Denn bis dahin haben Komponisten nur ihre eigenen Werke dirigiert und das hat sich mit Felix Mendelssohn geändert. Bekannteste Beispiele für das Dirigieren fremder Werke sind sicherlich Franz Schubert, den er dadurch überhaupt erst bekannt machte, den würden wir sonst gar nicht kennen, weil Robert Schumann in Wien war und da eben den gefunden hat, die Noten von dem gefunden hat und die mitgenommen hat nach Leipzig und gesagt hat, hier, guck mal Felix, das musst du unbedingt aufführen, das ist total gut, das hat er dann gemacht. Und der Rest ist Geschichte. Er war einer der ersten, die einen Taktstock nutzten und systematisch mit Orchestern probte. Also der Dirigent oder die Dirigentin, wie wir sie heute kennen, und was wir darunter verstehen, ist quasi eine Erfindung von ihm. Und nebenbei setzte er sich für die Aufführung von Werken von Händel oder Johann Sebastian Bach ein. Also er war dann nebenbei auch noch Musikhistoriker sozusagen, hat sich da sehr für die Musik von früher interessiert, aus damaliger Sicht früher. Ne? Und er trug damit wesentlich zu der Wiederentdeckung dieser Komponisten bei. Er gilt somit als Mitbegründer der historischen Musikpflege und gründete nebenbei auch noch das erste Konservatorium in Deutschland. Ja, und nebenberuflich war der Mann halt auch noch Komponist, um das mal in Anführungszeichen zu setzen. War er natürlich nicht, war natürlich seine hauptsächliche Tätigkeit und das ist wahrscheinlich auch der Grund, weswegen der ein oder die andere ihn überhaupt kennt. Und wir wollen heute mal über seine Streichquartette reden und vorher wollen wir noch mal kurz abarbeiten, was ist so ein Streichquartett eigentlich? Naja, also wir kennen das eigentlich so seit der Wiener Klassik und so bis in die heutige Zeit ist die Besetzung eigentlich gleich geblieben, steht nämlich aus zwei Violinen, einer Bratsche und ein Violoncello. Das ist so die bedeutendste Gattung der Kammermusik. Der Begriff Streichquartett bezeichnet sowohl das Ensemble, also das Quartett, als auch die Gattung, beziehungsweise eine aus dieser Gattung hervorgehende Komposition. Es handelte sich früher, also vor dem 20. Jahrhundert, immer um eine Sonatenform. Heute ist das nicht mehr so. Da haben dann moderne Komponisten diese Sonatenform hinter sich gelassen, aber damals war das noch so. Damals definierte man ein Streichquartett ganz klar über die Sonatenform. Man kann eigentlich sagen, dass das Streichquartett so eine Art Symphonie mit nur vier Instrumenten ist. Also mit vier Streichinstrumenten. Und im Grunde genommen konnten die KomponistInnen damals in diesem Streichquartett, überhaupt in der Kammermusik, so richtig frei drehen. Weil waren die Symphonien eigentlich für die Masse bestimmt, ja, war das Streichquartett, sagen wir mal, für die Nerds. Ja, also das war so für die, die sich wirklich auskannten. Und nun haben wir es also hier mit eben zwei Streichquartetten zu tun, nämlich einmal das Streichquartett Nummer 2 in B-Dur, Opus 87. Das hat Felix Mendelssohn im Jahre 1845 komponiert, da war er 36 Jahre alt. Das Stück ist für zwei Violinen, zwei Bratschen und ein Cello geschrieben, also ganz klassisch. Es hat vier Sätze und wurde posthum im Jahre 1851 veröffentlicht. Das sechste Streichquartett, das ist das Streichquartett Nummer 6 in F-Moll Opus 80, ist das letzte vollendete Werk des Komponisten. Er schuf es tatsächlich im Jahre seines Todes, nämlich 1847, und es nimmt wohl im Oeuvre Mendelssohns als auch in der Gattungsgeschichte des Streichquartetts insgesamt eine sehr einzigartige Stellung ein. Hintergrund: Im Mai 1847 erfuhr er vom unerwarteten Tod seiner Schwester und wichtigsten Bezugsperson, der Komponistin Fanny Hensel. Und das hatte musikalische Folgen. Und nicht nur musikalische natürlich. Das entstandene Werk stellt einen nicht vollständigen, aber bis dahin einmalig weitreichenden Bruch mit den Formvorgaben des klassischen Streichquartetts und auch Mendelssohns eigenen bisherigen Gattungsbeiträgen dar, die bis dahin ja an den Strukturen der prägenden Streichquartette Ludwig van Beethovens orientiert waren oder auch Haydn und wie sie alle hießen, ne? Wenn auch natürlich das Ganze in Mendelssohnisch. Also er hat da schon noch seine eigene Note drin gehabt, dennoch hat man sich natürlich an die Leute orientiert, die davor waren. So, das ist hier anders. Es geht hier um einen sehr expressiven und wuchtigen Charakter, die das Werk aufweist. Das erstaunte zum einen das zeitgenössische Publikum sehr, da Mendelssohns Kompositionen zuvor von großer Innerlichkeit geprägt waren, jetzt auf einmal also sehr nach außen. Und es war sehr radikal. Und in dieser Art, also sagen wir mal vergleichbare Streichquartette, gab es erst mehrere Jahrzehnte später, nämlich während des Übergangs von der Spätromantik zur Moderne. Der gute Mendelssohn war also wesentlich moderner, als man gemeinhin annimmt. Und er war wesentlich mehr, als viele ihm zusprechen wollen. Und viele ihm zu gestehen wollen. Wenn wir über Felix Mendelssohn reden, dann müssen wir wirklich ein paar Sachen ansprechen, ne? Es geht hier um einen Komponisten, dessen Kompositionen sich immer noch nicht von den Nationalsozialisten und den Menschen wie Richard Wagner erholen konnten. Das Klischee einer vermeintlichen, jetzt wirklich in Anführungszeichen, jüdischen Oberflächlichkeit hält sich bis heute mit an Starrsinn grenzender Beharrlichkeit. Und so wurden sie in der Vergangenheit auch gespielt. Und da müsst ihr nur mal die einschlägigen Klassikforen durchlesen. Die müsst ihr euch einfach mal geben. Oder müsst ihr nicht, aber wenn ihr euch das gebt. Was da so bei Mendelssohn steht. Ob der Wagner nicht doch ein bisschen recht gehabt hätte. Und ob es nicht doch vielleicht ein bisschen oberflächlich wäre. Und so weiter und so fort. Eine Kritik, die kein anderer Komponist bekommt. Dem kein anderer Komponist ein Heim fällt. Diese Kritik wird keinem anderen Komponisten angedient. Nur Felix Mendelssohn bekommt es immer wieder ab. Und genauso wie das, was ich gerade alles gesagt habe, genauso wurden sie oft in der Vergangenheit auch gespielt, die Werke von Felix Mendelssohn. Oberflächlich, ohne in die Tiefe der Musik oder dieses Komponisten zu gehen. Immer und immer wieder werden die Klischees auch bis heute von dem einen oder der anderen Interpretin musikalisch untermauert. Nicht von allen, und es werden auch immer weniger, erfreulicherweise, aber es passiert. Bei guten Interpretationen hingegen kann man darüber natürlich nur mit dem Kopf schütteln, weil man diesen Interpretationen anhört, was Mendelssohn wirklich konnte. Und man fragt sich, wie es jemals dazu kommen hätte können. Gut, die Gründe sind natürlich naheliegend und bekannt, wie es dazu kommen konnte. Da ist zum einen Richard Wagner und der von ihm intellektualisierte Antisemitismus, der den Antisemitismus auf ein neues Level gehoben hat, indem er zum Beispiel das Judentum das erste Mal mit Dämonen verglichen hat, indem er der Erste war, der von einer endgültigen Lösung gesprochen hat und so weiter und so fort. Ich muss da ja gar nicht ins Detail gehen. Es ist wirklich ein entsetzliches Pamphlet von diesem Menschen. Nun, wie dem auch immer sei, die Einspielung des Münchner Goldmund-Quartetts ist nicht nur eine dieser guten Interpretationen, so viel sei gesagt, sondern es ist eine der herausragenden Interpretationen. Hier wurden keine Klischees gespielt. Hier wurde Mendelssohn gespielt. Das ist ein Unterschied. Wie schon gehört, spielte der Tod von Fanny Mendelssohn bei der Komposition des 6. Streichquartetts eine große Rolle. Und das wird vom Goldmund-Quartett ganz hervorragend umgesetzt. Die existenzielle Dimension dieses Stückes wird ausgezeichnet herausgearbeitet. Hier wird mit der schon angesprochenen Tiefe gespielt. Und zwar so, dass man eben hört, dass das Stück durchaus die Trauer um den Tod seiner Schwester widerspiegelt. Man hört die Tremoloflächen, also das leicht Schwankende im Ton zu Beginn des 6. Streichquartetts. Man hört das Verbissene, Insistierende und natürlich auch den Tritonus. Ein Intervall, der 3 Ganztöne umfasst. Und natürlich auch die ganzen vielen Wiederholungen, die für die Intensität dieses Stückes so wichtig sind. Und das alles macht das Ganze hochspannend. Und was auch nicht zu kurz kommt, ist bei aller Schwere und zupackender Traurigkeit, wie man sie auch im Spiel des Quartetts hört, diese typischen federnden und schwebenden Momente der Mendelssohn-Kompositionen, die nicht unterbetont, aber auch eben nicht überbetont werden. Und das hat nichts mit Oberflächlichkeit zu tun, sondern eben mit kompositorischem Können. So Sachen zu komponieren und dabei eben nicht oberflächlich zu werden, das ist die Kunst. Und eine weitere Kunst ist es, sie genau so auch zu spielen. Felix Mendelssohn hat das beherrscht und das Goldmund-Quartett spielt es auch so, weil es das auch beherrscht und weil es sich das zu Herzen genommen hat und weil es das nicht nur kann, sondern auch will. Und so hört man es dann auch. Hervorragend. Man hört bei dieser Aufnahme die Spannung der Stücke. Fantastisch. Das Quartett legt das Ganze sehr klar und präzise aus. Das gefällt mir natürlich sehr gut, aber da muss man ganz ehrlich sagen, da spielt natürlich auch die ausgezeichnete Produktion mit. Wer dieses Album auch immer produziert hat, das weiß ich leider nicht. Das konnte ich nicht rausfinden. Aber auch diesen Menschen gebührt ein außerordentlich großes Lob. Weil diese präzise Klarheit, die kannst du natürlich auch nur dann rüberbringen, wenn es entsprechend produziert ist. Und das muss man schon sagen, wirklich, das ist ganz fantastisch produziert, das Ganze hier. Die Gewichtung der Stimmen sind total ausgewogen und sehr schön balanciert. Und zwar nicht nur vom Spielen her, sondern eben auch von der Produktion her. Und da gebührt allen ein riesengroßes Lob. Naja, und was man hier auch hört, ist, dass es sich bei Streichquartetten, wie schon gesagt, um eine Symphonie mit weniger Instrumenten handelt im Prinzip. Das alles ist sehr orchestral, wie das bei Streichquartetten oft ist. Und man kann hier natürlich auch ein bisschen mehr wagen. Das ist beim sechsten Streichquartett von Mendelssohn ganz klar. Er hat was gewagt. Er hat auch was in die Waagschale geworfen. Und wenn ich von orchestral rede, was ich gerade schon gesagt habe, dann rede ich hier nicht von laut und leise, wie das vielleicht bei Schubert ist, ne? Sondern hier geht es um Steigerungen von Dichte. Und das kommt alles so unfassbar zum Tragen. Ich will mal so sagen, wir sprechen hier bei den Feuilletönen sehr oft von Dringlichkeit. Das Goldmund-Quartett hat etwas geschafft, was nicht alltäglich ist. Was es sehr, sehr selten gibt. Es hat es geschafft, dass man die Dringlichkeit von Felix Mendelssohn, diese Stücke zu schreiben, ja, so zu schreiben, hört. Man hört die Dringlichkeit eines Felix Mendelssohn in diesen Interpretationen raus. Und ein größeres Lob kann ich diesem Quartett nicht machen. Mehr ist nicht möglich. Ihr seht, ich bin voll des Lobes und voller Begeisterung. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen rüberbringen, wie unfassbar cool ich diese Interpretation dieser zwei Streichquartette fand und finde. Und wie sehr es mich immer noch ärgert, dass die Musik immer noch so gespielt wird, dass in den Foren immer noch so geredet wird. Das ist eine Sache, die mich unfassbar ärgert. Und dieses Quartett sorgt vielleicht ein bisschen dafür, dass man davon Abstand nimmt. Weil Felix Mendelssohn war weder oberflächlich noch sonst irgendetwas. All dieser ganze Unsinn, der ihm da unterstellt wird, wird ihm unterstellt aus Gründen, die ich hier nicht näher eingehen werde, weil ich mich dann wieder aufrege. Nicht? So, genug davon. Eine Sache möchte ich noch erwähnen. Es gibt auf diesem Album nicht nur diese beiden Streichquartette zu hören, sondern auch noch eine Geschichte. Und zwar, ihr habt vielleicht schon mal gehört von den Lieder ohne Worten. Und Lieder ohne Worte sind ja eigentlich fürs Piano geschrieben. Und da gibt es drei Stücke, die auf diesem Album drauf sind, die für Streichquartett arrangiert wurden. Auch die sind ganz fantastisch und auch die lohnt es sich zu hören, wollte ich an dieser Stelle nur noch mal erwähnt haben. Ganz besonders Opus 62 Nummer 3, der Trauermarsch, den möchte ich euch ans Herz legen, weil da kommt man vielleicht auf die Idee, dass der Herr Gustav Mahler da durchaus genau zugehört hat. Was in dem Fall ja auch völlig legit ist. Okay, also, ich habe gehört, das Album Mendelssohn vom Goldmund-Quartett. Es ist auf diesem Album das zweite und das sechste Streichquartett von Felix Mendelssohn zu hören und drei Aufnahmen von Lieder ohne Worte, die für das Streichquartett neu arrangiert wurden. Und es gab selbstverständlich ein Rent auf unserer Skala von steht, läuft und rennt von mir. Ist doch wohl klar. Und damit bin ich ans Ende auch dieser Sendung gekommen. Das nächste Mal wird es nicht um Musik gehen. Das nächste Mal, wir haben ja schon angekündigt, dieses Jahr wird das Jahr von Hannah Arendt werden und deswegen werde ich euch das nächste Mal ein bisschen was über Hannah Arendt und das Buch Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft erzählen. Da gibt es eine Menge dazu zu erzählen. Das wird eine Sendung ohne Musik werden, auch mal wieder was anderes. Ist auch mal eine schöne Abwechslung. Also für die Leute, die sich für Hannah Arendt interessieren und vor allem natürlich auch für Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, die kommen in der nächsten Sendung auf ihre Kosten. Und wenn ich ganz ehrlich bin, hoffe ich, dass danach auch Jenny wieder da ist, weil so langsam, also dieses Alleinesenden, das ist auf Dauer wirklich nicht die Lösung für diese Sendung hier. Das muss man mal ganz klar sagen. Nun gut, ihr vergesst bitte nicht zu kommentieren, zu liken und zu tun und zu machen. Alles das, was man so machen kann, egal wo und wie und warum. Und wenn ihr damit fertig seid, dann bin ich wahrscheinlich erstmal nächste Woche nochmal da. Bleibt mir an dieser Stelle nichts anderes als zu sagen. Bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.